Ich habe auch eine kleine Änderung vorzubringen. Wir werden Psalm 74 nicht behandeln, dafür aber etwas mehr mit den Klagelieder Jeremias zu tun haben. Und wir wollen mit einem Gebet anfangen, und zwar ein Gebet aus den Klagelieder Jeremias. Und das ist Kapitel 5, ist ein Gebet des Volkes in seinen tiefsten Erniedrigung. Gedenke, Herr, wie es uns geht. Schauen Sie an unsere Schmach. Unsere Erbe ist den Fremden zuteil geworden, unsere Häuser den Ausländern. Wir sind Waisen und haben keinen Vater. Unsere Mütter sind wie Witwen. Unser Wasser müssen wir um Geld trinken. Unser eigenes Holz müssen wir bezahlen. Mit dem Joch auf unserem Hals treibt man uns. Und wenn wir auch müde sind, lässt man uns doch keine Ruhe. Wir müssen Ägypten und Assur die Hand hinhalten, um uns an Brot zu sättigen. Unsere Väter haben gesündigt und leben nicht mehr. Wir aber müssen ihre Schuld tragen. Knechte herrschen über uns und niemand ist da, der uns von ihrer Hand errettet. Wir müssen unser Brot unter Gefahr für unser Leben holen, bedroht von dem Schwert in der Wüste. Unsere Haut ist verbrannt wie in einem Ofen von dem schrecklichen Hunger. Sie haben die Frauen in Zion geschändet und die Jungfrauen in den Städten Judas. Fürsten wurden von ihnen gehängt und die Alten hat man nicht geehrt. Jünglinge müssen Mühlsteine tragen und Knaben bei dem Holztragen straucheln. Jetzt sitzen die Ältesten nicht mehr im Tor und die Jünglinge nicht mehr beim Seitenspiel. Unseres Herzens Freude hat ein Ende. Unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt. Die Krone ist von unserem Haupt gefallen. O weh, dass wir so gesündigt haben. Darum ist auch unser Herz krank und unsere Augen sind trübe geworden um des Berges Zion willen, weil es so wüst liegt, dass die Füchse darüber laufen. Aber du, Herr, der du ewiglich bleibest und dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht, warum willst du uns so ganz vergessen und uns lebenlang so ganz verlassen? Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie veraltet. Hast du uns denn ganz verworfen und bist du allzu sehr über uns erzürnt? Amen. Ja, die babylonische Exil war die schlimmste, was mein Volk erlebt. Das Schlimmste war hier im Dritten Reich. Schlimmer als in Ägypten, denn wir haben alles verloren. Wir waren zurückgeworfen ohne Tempel, ohne die Möglichkeit, dem Herrn zu opfern. Alles geraubt und dann im Ausland geworfen. Und wir müssen von Anfang an nochmal lernen. Nochmal mit dem Herrn zu gehen. Und die Schlimmste war, dass wir selbst schuldig dran waren. Dieser Jeremia war in jungen Jahren von dem Herrn berufen. Er war 25 Jahre alt, sehr jung. Jeremia antwortet auf seine Berufung in der besten biblischen Tradition: Nein, danke. Diese Tradition ist prophetisch, die fängt mit Mose an. Mose sagt, ich bin ein kann nicht reden. Wie soll ich Prophet sein? Denn der Prophet ist mächtig von Wort. Und Gott hat einen Stotterer als sein mächtigster Prophet gerufen. Aaron hat für ihn gesprochen, um zu zeigen die Totalabhängigkeit der Prophet auf Gott und auf sein Wort. Jeremia sagt nein, danke, aber der Herr nimmt ihn im Dienst. Und was für ein Dienst ist das? Er muss vermitteln zwischen Gott und Volk und Gott. Das bedeutet, er muss Gott lieben mit sein ganzes Wesen. Er muss das Volk lieben. Aber das Volk steht nicht zu, was Gott sagt. Er muss da in die Bresche hineinkommen. Es gibt gar nichts Schwieriges als der Prophetenamt. Man muss bereit, alles zu opfern, für ein Volk, die gegen die Verheißungen Gottes und gegen die Wille Gottes steht, aber unter die Herrschaft Gott, man muss vermitteln. Vermitteln und direkt in die Mitte da drinnen stehen.
Und wir wissen, wie diese prophetische Tradition, wie alle Vermittlertraditionen im Alten Testament in Jesus, ihr Vollendung bekommt. Denn Jesus ist der endgültige Vermittler zwischen ein Volk, der ihn nicht haben wollte, und ein Gott, der ihn ruft und beruft zu opfern für die Sünde des Volkes. So soll man Jeremia als eine Vorstufe, eine Wegweisung hier zum Christus sehen. Was ist die Botschaft dieser Jeremia? Eine Feinde wird aus dem Norden kommen. Er sagt gar nichts, wer das ist, und er weiß gar nicht. Nur er kommt aus dem Norden und er wird schreckliches Dinge tun. Er wird die Tempel zerstören, Stein um Stein. Und genau was im Gebet stand, wird alles passieren. Die Frauen werden vergewaltigt, die Männer werden umgebracht, was übrig bleibt, wird in Ausland geschickt werden. Es wird ein verheerendes Gericht über das Volk stehen. Das Volk wollte das nicht hören und wollte das nicht glauben. Wie heute man sagt, uns kann nicht geschehen, wir sind getauft. Wir geben 100 Mark für Brot für die Welt. Wir werden einmal im Jahr zum Christfest im Gottesdienst gehen, vielleicht. Wir werden christlich getraut und beerdigt. Wir sind gute Christen. Und so meinte das Volk, die Lippenbekenntnis zum Herrn gegeben hat, wie die Propheten das sagt. Wir sind gute Juden. Wir wissen, wie Jesus auf das reagiert, wenn sie berufen auf ihre Abstammung von Abraham. Ihr seid nicht die Kinder Abrahams, sondern die Kinder des Teufels. Das sollen sie nicht antisemitisch nehmen. Er hat das Gleiche zu Petrus gesagt. Als Petrus seinen Leidensweg nicht verstanden, er hat ihn Satan genannt werden. Das bedeutet Kinder des Teufels in diesem Zusammenhang. Satanisch in diesem Zusammenhang. Jeremia könnte es nicht aushalten. Er könnte nicht aushalten, ein Volk, den er liebt, und ein Gott, den er liebt, ständig das Gericht zu predigen. Und er kündigt sein Amt und sagt, ich bleibe nicht im Amt. Es gibt bei dem Herrn keinen Kündigungsschutz. Es gibt keine Gewerkschaften im Himmel. Und vielleicht wird das irgendwas geben, aber das glaube ich nicht. Er kündigt sein Prophetenamt, aber der Herr bleibt fest. Ehe du in Mutterleib bist, habe ich dich gerufen. Du wirst verkündigen, ob du willst oder nicht. Hier ist keine Freiheit eines Christenmensch. Das ist eine sehr ungewöhnliche Art, dass der Herr zwingt. Selten passiert das. Paulus hat er in seinen Dienst gezwungen. Das ist ein direkter Vergleich. Das passiert sehr, sehr selten und nur unter sehr bestimmten Umständen. Israel versuchte ständig Allianz mit der Welt zu machen, vor allem mit Ägypten, wie heute, wo eine kalte Frieden gibt und ein offiziellen Vertrag mit Ägypten gibt. Aber die Botschaft läutet durch die ganze Prophetie, vor allem bei Jesaja, aber auch bei Jeremia, macht, traue nicht auf die Ägypter, die lassen euch im Stich. Und so sind sie Vorantreiber, die arabische muslimische Aufstand gegen Israel heute, sondern traue allein auf den Herr, dein Gott. Und dann, nachdem Jeremia verfolgt wurde, wie Paulus, verfolgt worden, so dass sie wollten ihn umbringen. Er ist nur mit einem Korb über eine Mauer gerettet worden. Und er könnte sich nur retten, wenn er sagt, der Tempel wird zerstört. Das bedeutet die Möglichkeit, Gott zu opfern, das Zentrum des Frömmigkeit. Und wenn er sagte, dass Micha hat das Gleiche auch verkündigt. Mitten in dieser Aufruhr kommt ein Friedensprophet, Hachanja, mit einer Zeichenhandlung. Er nimmt ein Ochsenjock, befohlen vom Herrn. Die Ochsenjock ist auf seinen Rücken und er geht in klagender Weise auf die Hauptstraße in Jerusalem. Entschuldigung, Jeremia geht auf die, mit dem Ochsenjock auf die Hauptstraße Jerusalem als Zeichen, Israel wird wie Ochsen hingebracht werden, wird umgebracht werden, wird in Exil gebracht werden.
Und er klagt sich und geht durch die Straße. Und der Kanya kommt und trifft ihn, zerschlägt
dieser Ochsenjoch und sagt, das kann uns nicht passieren. Wir sind Gottes auserwählte Volk. Und was tut Gott? Er tut nichts. Und das ist typisch für Gott. Gott tut nicht, was wir haben wollen, wann wir haben wollen. Das soll manche Kreisen heute lernen, in ihr Ruf immer nach Wunder. Tu mir ein Wunder, tu mir das jetzt. Gott tut nichts, was wir haben, wann wir das haben. Er tut, was er haben will, was wir brauchen, wann wir das brauchen. Und er wartet ein paar Tage. Lässt der Jeremia total entblößt sein für dem Volk. Und dann kommt er zu Jeremia und sagt, auf die Stelle, wo das passiert, du verkündigst zu Chachanja, er wird innerhalb ein Jahr sterben. Chachanja bricht zusammen innerhalb dieses Jahr und dann das Volk weiß, wer der wahre Prophet ist, die Gottes Gericht verkündigt und wer die falsche Prophet ist, der immer Frieden und Heil und predigt immer, was das Volk hören will und nicht, was das Volk hören soll. Und das ist eine Fingerzeichen an Geistliche. Ich bin auch ein landeskirchlicher Geistlicher in Unruhestand. Und es ist ein Fingerzeichen an uns. Wie er sagt zu Hesekiel, wenn du nicht predigst zu den Gottlosen, was ich von dir haben will, dann wirst du ins Gericht kommen mit den Gottlosen. Und wenn wir predigen, was das Volk hören will, und wir predigen nur, ihr seid alles so lieb und so gut und ihr bleibt nur so nett und so, diese Art von Predigen, dann diese Prediger kommen ins Gottesgericht. Und dann kommt das Sonderbare. Der Feind steht direkt vor die Türe Jerusalem. Jeder weiß mit absoluter Sicherheit, Jeremia ist der berufene Prophet. Er hat Wahrheit gesprochen, jetzt doppelt gezeigt. Erstmal der Tod von Achanja, der falsche Prophet. Und jetzt der Feinde steht für die Türe, was immer gesagt wurde. Und was passiert? Gott tut das Unmögliche, weil Gott tut immer das Unmögliche nach Menschenvorstellung. Unmöglich ist das, aus dem Tod zu auferstehen. Unmöglich ist es, am Kreuz zu sterben für die Sünde der Welt. Unmöglich für menschlicher Verstand, weil Gott steht über menschlicher Verstand, weil er schließlich Gott ist. Das soll die Theologen wissen. Wir können nicht Gott in menschliche Schemen und menschliche Kategorien hineinbringen. So viel der Höhe Himmel ist als der Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Oder der große katholische Pietist, sowas gibt, Blaise Pascal. Der größte Philosoph seiner Zeit und der größte Mathematiker seiner Zeit, im Sterben betet der Herr, nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Freuen Sie sich an mit Blaise Pascal. Wer kennt die Pensée von Blaise Pascal? Die Gedanken von Blaise Pascal? Das ist ein Klassiker wie Luther oder Augustin. Kennt niemand das? Freuen Sie sich an mit Pascal, das ist ein Tiefsinniger. Ich sage katholische Pietist, wissen Sie, was das ist? Das ist Jensenismus im 17. Jahrhundert. Gegen die Jesuiten, die Betonung war auf eine persönliche Beziehung zu Jesus, auf persönliche Gebet und persönliche Frömmigkeit. Ich glaube, das ist pietistisch, oder? Ja, das passt auch hier, oder? Ja, genau. Okay. Und Gott tut das Unmögliche. Er sagt, Jeremia, steht auf. Das ist kein Jeremia, aber ein Jeremia steht auf. Ja, ja, ja. Steh auf, Jeremia, und geh in deine kleine Stadt Anatot und kauf ein Stück Land und versiegel das offiziell. Das ist wann? Es ist wie wenn jemand aus Schlesien, aus Sudetenland, aus Ostpreußen oder was, direkt für die Russen oder die Polen reinkommen, geht und offiziell kauft ein Stück Land, besiegelt das. Das ist wann, weil das Land wird übernommen werden. Warum tut Gott das? Als Zeichen, wir kehren zurück. Ein merkwürdiger Gott. Ein Gott, über wen wir niemals verfügen können, sondern der will über uns verfügen, wie Jesus betet. Dein Wille geschehe. Und dann kommt die große Tragödie über Israel. Die Frage ist, was bedeutet die Zerstörung Jerusalem für uns heute? Und so fange ich mein neuestes Buch, eine meiner neuesten Bücher, Jesu Leidensweg mit Israel, aus wem diese Vorträge kommen, mit einer fünffachen Antwort. Einer der besten Lutherkenner in Württemberg, Oswald Bayer, hat das gelesen, hat gesagt, das ist so lutherisch wie Luther. Hier ist meine fünffache Antwort. Erstens, wir müssen wissen als Hebräer, dass wir niemals preisgeben darf, was Gott uns gegeben hat. Das Land Israel gehört nicht Israel, sondern Gott. Aber Gott gibt das sein Volk in alle Ewigkeit. Und im Moment, wenn wir bereit sind, wie Barak bereit war, die Zentrum unserer Frömmigkeit, und das war die Zentrum Eretz Israel, das ist Samaria, Judäa und Samaria, wenn wir bereit offiziell das übergeben, und sogar die Allerheiligste, und das ist Ostjerusalem, was die Zentrum war, und in Bezug zu dem Tempel Kompromisse zu machen, wo der Tempel war. Israel darf das nicht tun. Hier prallt in Israel zwei Vorstellungen. Eine Vorstellung Friedenswünschen und eine Vorstellung Friedenswünschen, aber an Gottes Verheißung halten. Wir wissen von dieser ganzen Sache mit Arafat, wie das heute gesagt wird, niemand mehr glaubt an Arafat. Auch die Linke glauben nicht mehr. Denn er hat die großzügigste Angebot, die man überhaupt geben könnte, die viel Juden, fromme Juden in Israel nie akzeptieren würden. Er hat das nicht akzeptiert. Er will alles. Er will Israel zerstören. Und er hat nie die Terror beendet. Und er hat nie die Terroristen. Denken Sie, wenn hier in Kleinbaden, das ist so wie Israel, 100 Terroristen freigelassen werden. Terroristen. Das wäre Aufruhr und Hysterie im Land. Es wäre viel mehr Unruhe, als sogar wenn Jaffin reinkommt mit seinen Büchern, ja? So eine Unruhe, ja? Es wird wild losgehen hier. Und er lässt denen raus und er weigert sie, die reinzubringen. Israel darf das nicht weggeben. Zweitens.
Dieser Text ist ungeheuer zentral für Deutschen, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Jeder gute Deutsche muss bei dann wissen, dass die Schuld an diesem Krieg kommt von Hitler und dass das Gericht, die darüber kommt, das ist ein Gericht, die verursacht ist von das eigene Volk. Und das ist eine unmögliche Lage, genau wie Jeremias Lage. Zu wissen, dass man selbst schuldig ist und dann das Schreckliche zu erleben am eigenen Leib. Einer meiner besten Freunde hat erlebt vor seinen eigenen Augen in Berlin, wie seine Mutter von Russen vergewaltigt und umgebracht war. Das hat sein Leben zerstört. Er war 11 Jahre alt, als er das erlebt. Schreckliches Dinge. Das ist keine Rechtfertigung, was geschieht. Wie meine Frau immer sagt, two wrongs don't make a right. Zwei Übel machen nicht, was recht ist. Aber man muss denken, es war Goebbels, der gerufen hat, durch Hitler zu totalen Krieg. Und das ist, was er gekriegt hat. Und das musste eine schreckliche Dinge für eine Deutsche. Ich versuche mich in eure Lage. Ich bin Jude, das ist nicht so einfach. Hineinzuversetzen, zu wissen, die schreckliche Gericht, was kommt vor allem für eine Vertriebene, die auch wie Jeremia seine eigene Heimat verliert. Das zu wissen, dass wir schuldig an diesem Gericht. Auf einer Seite die schrecklichste Auswirkung dieser Gerichte erleben und zweitens zu wissen, die Schuld kommt nicht von die Feinde, sondern kommt von uns. Sicher, was die Feinde in Exzess tun, das ist auch Schuld. Sehr, sehr schwierige Lage, das zu wissen. Wie Israel wissen wird, wenn sie ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, und wenn der Geist des Gnadengebet, ein Tauftext, über ganz Israel kommen wird, wenn Jesus kommen wird, dass wir schuldig, tief schuldig an der Tod Christi, unser eigener Herr. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in Schuld. Martin Luther, sein Hauptschrift gegen Erasmus, einer guter Prediger, hat mir gesagt, einer ist hier von Speyer, der Prediger in Speyer, hat mir gesagt, wenn man der Schrift von Erasmus und von Luther unsere Leute geben würde, ohne zu sagen, dass das von Erasmus oder von Luther kommt, 90% werde bei Erasmus und katholisch sein und 10% werde echt evangelisch. Erasmus sagt, ja, wir sind schuldige Menschen, aber durch Gottes Gnade können wir edel sein. Durch unsere Vernunft
können wir sein Angebot des Kreuz annehmen, wir können edel sein. Und Luther sagt, der Mensch ist böse und bleibt böse von Jugend an. Und nur durch Gottes Gnade kann er errettet, aber sein Wesen bleibt verloren. Verloren und selbst gerettet in Christus. 90% der Evangelischen werden bei Erasmus sein. Und vielleicht 10% bei Luther. Und vielleicht bei Katholiken gibt es 10%, die bei Luther auch. Ich glaube, das wäre nicht wesentlich anders. So verwirrt ist unsere Vorstellung von Glauben heute und was wirklich evangelisch ist. Es geht um Anthropologie. Ich bin hier wegen meiner Mensch, die Menschenvorstellung von Luther. Dass der Mensch böse von Jugend an ist und dass ich ein total verlorener Mensch bin. Und das bekenne ich. Und das erkenne ich. Man sagt, wie der Herr, wie der Hund. Mein Dackel hat mehr Christen gebissen als jeder andere Hund, die ich überhaupt kenne. Ja? Wie der Herr, wie der Hund. Und der Bruder Dr. Meyer Gerbers, ich sagte zu ihm, ich bin ein Schwitzer. Er hat gesagt, da muss viel Gift aus Ihnen kommen, wie bei meinem Dackel. Er hat es durch die Zähne, ich tue es durch die Schwitzen, ja?
Ich
bin in die Wechseljahren, abends schweiß ich, ja? Ja, ja. Drittens. Die christliche Abendlahn, was ist unser Tempel? Unser Tempel, der zerstört war, ist der gekreuzigte und auferstandene Leib Jesu. Und was haben wir getan? Wir haben Jesus nach Auschwitz gesicht. Reden wir Deutsch. Jesus ist voll Jude, das war ein Rassenlehrer. Petrus ist voll Jude, Paulus ist voll Jude, Maria ist voll Jude, ja, sind alle Juden. Und wir haben grundsätzlich unser ganzer Glaube abgerissen. Ich bin landeskirchlicher Pfarrer. Die meisten Leute, ich bin total uninteressiert an Konfession. Denn ich gehöre an Konfession, der kein Mensch hier gehört. Niemand hat gefragt nach meiner Konfession, ja, welche Kirche ich gehöre. Ich bin ein jüdischer, lutherischer Pietist. Gibt einen in meiner Gemeinde? Nein, nein. Wir haben unser eigenes Tempel grundsätzlich zerstört hier. Zwar gab Bonhoeffer, es gab aber auch sehr fromme Christen, die sehr narzisstisch waren. Und im Allgemeinen, beide Kirchen blieben Großkirchen, blieben passiv und die kleineren Kirchen haben mitgemacht, genauso. Wir haben unser eigenes Tempel zerstört. Und das sollen wir diesen Text auch so verstehen. Unser eigener Tempel ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus, der drei Tage, der neue Tempel. Und das haben wir nach Auschwitz geschickt. Wir haben das zerstört. Aber ich gehe noch einen Schritt tiefer. Was ist unser letzter Heiligtum? Das sind wir selber. Das ist das Grundproblem. Wir glauben an uns selbst. Heute hört man so gerne, man muss sich selbst finden. Das ist der neue Tempel aufzubauen. Selbstfindung. Und ich antworte mit einem Jaffin-Bild. Ein schreckliches Bild, aber ein sehr richtiges Bild. Ja, wenn die Würmer kommen im Grab, dann ist die Selbstfindung da. Ohne Christus. Das muss zerstört werden. Unser eigener letzter Heiligtum, und das ist unser Selbst. Die Glaube an, wie wir sehen, wie wir denken, wie wir empfinden. Das ist die zentrale Ursache der Kreuzigung Jesu. Jesu ist gekreuzigt wegen dich und wegen mich, wegen unser Selbstglaube, wegen ich werde bestimmen, ich werde entscheiden. So ist diese ganze Problem, die Zerstörung der Tempel, eine vielschichtige Sache. Ein Problem für Israel heute, wie sie stehen wird, in Bezug zu dem Druck, die auch von Amerika kommt jetzt. Israels letzter Freund, Deutschland, hat sich etwas mehr als ein Freund entpuppt für Israel. Ein bisschen mehr. Es ist kein Zufall, dass Joschke Fischer direkt gegenüber dieser letzte schreckliche Anschlag, wo 20 junge Leute, über 20, von Terroristen ermordet, Terroristen, die Arafat freigesetzt. Und als er das vor eigene Augen kam, sicherlich kam Bilder vom Dritten Reich in sein Bewusstsein. Das ist ein gewisser Schutz für Deutschland, die Kenntnis, was im Dritten Reich passiert ist. Und wir hoffen, dass dieser Schutz bleibt und dass Deutschland mehr zu Israel noch stehen wird. Das müssen wir sehen. Wir sehen auch die schreckliche Lage, in wen Jeremia ist, in wen er weiß, wir sind schuldig. Und dieses Gericht haben wir verdient. Und ich glaube, jeder gute Deutsche weiß, mit den Kenntnissen, was wir jetzt von Auschwitz, Hitler und so weiter haben, dass das eine verdiente Gericht. Das bedeutet nicht eine Rechtsprechung, die Art, wie dieses Gericht durchgeführt hat. Denken Sie, wie Gott mit Nebukadnezar. Er ruft Nebukadnezar und dann urteilt der Nebukadnezar für diese Mittel, die benutzt werden. Denn schreckliche Dinge geschehen an die deutsche Städte und so weiter. Nochmal, ich wiederhole, weil diesen Gedanken, die Sie nicht alltäglich hören, unser Tempel Jesus haben wir zerstört, denn wir haben ihn preisgegeben im Dritten Reich. Jesus ist ein leidenschaftlicher Jude. Er ist angebetet von den Weisen aus dem Osten als König der Juden, nicht als Heidenheiland, und er starb als König der Juden, als Inri. Ein Spottbrief, Aussage von Pilatus, aber bejaht mit vollem Recht von Jesus. Und dann müssen wir mit uns selbst ins Gericht gehen, und das ist, was jeder gute Christ tut. Und haut sich auf den Brust und sagt, ich und meine Sünde haben dich, mein Heiligtum Jesus, preisgegeben. Du bist wegen mich gekreuzigt worden. Jetzt wollen wir anfangen. Niemand ist eingeschlafen. Ich darf ein bisschen weiter. Ich merke, niemand ist eingeschlafen. So gut, ich habe sowieso ein lautes Mikrofon. Mein lieblingster Komponist ist jemand, der so in Deutschland veroberflächlich, und er ist so tiefsinnig, so klug und tiefsinnig. Er hat die ganze Entwicklung der modernen klassischen Musik entwickelt durch eine Person, und der heißt Joseph Haydn. Und alles kommt von Haydn, die ganze Wiener Klassiker. Ohne Haydn kein Mozart, kein Beethoven, kein Schubert, bis Webern hin. Das ist alles Haydn. Und Haydn wird als trivial hier betrachtet. Mein Lieblingskomponist aus biblischer Grund, steht nicht in der Bibel, Haydn. Und die Juden, ja? Jawohl, ja? Und Haydn hat eine Art, er möchte nicht Leute einschlafen bei seinen Symphonien. Und Sie kennen eine seiner schlechtesten Symphonien, die ständig aufgeführt wird mit einem Paukenschlag. Die große sind die letzten drei Symphonien, sind unter die besten Symphonien, die je geschrieben sind. Aber die mit dem Paukenschlag hat er in die erste Reihe Leute, die eingeschlafen, ich habe es noch nicht erlebt. Er hat dann plötzlich, bumm, und dann, alle waren wach, und das kann ich auch. Aber Sie sagen, wenn ich aufhören soll, ja. Klagelieder Jeremias Kapitel 1. Das ist eine Einführung, die ich wollte mit zentraler Aspekt dieser Klagelieder. Wissen Sie, wer die Klagelieder kennt? Alte Katholiken. Gewinnen Sie bitte nicht den Eindruck, dass ich ein Katholik bin. Ich bin sehr so lutherisch wie möglich. Wissen Sie warum? Weil ich liebe klassische Musik. Und die katholische Liturgie bis zum Papst Johannes der 23. war die Klagelieder Jeremia zu Gründonnerstag auch Karfreitag. Und ich kenne die großen Komponisten, der gibt große Komponisten vor Schutz und Bach, zum Beispiel Thomas Louis David Toria, einer der allergrößten, oder es gibt eine ganze Reihe Zelenker, wunderbare Komponisten, die haben diese Sache vertont. Und deswegen kenne ich das nicht nur von der Bibel, sondern auch von Vertonung. Aber Sie werden schnell merken, ich bin so evangelisch. Ich glaube, Bruder Mössinger hat gesagt, er hat selten jemand so erlebt, der so lutherisch ist wie Jaffin. Ja, das ist, ja, aber nicht der Antisemitismus des Spätluther, das nicht. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Wissen Sie, wie Vertriebene, haben wir Vertriebene hier? Sie wissen, was das ist. Haben wir hier vertriebene Menschen? Ja, Sie wissen, wie das ist. Städte, wo viel Deutsche gewohnt, in Siebenbürgen zum Beispiel, in Schlesien, in Sudetenland, in Westpreußen, Ostpreußen, und wie diese alle Orten heißen, und wie die zum Teil total verlassen jetzt von Deutschen. Denken Sie, wie das war für meine Vorväter. Wir kommen aus Ostpolen. Meine mutterliche Seite, keiner hat überlebt. Und wenn ein Jude zurückgegangen ist, war kein einziger Mensch da, kein einziger Jude, die waren alle vergast. Diese Art der Vertreibung, leider gibt es jetzt in Afrika, es gibt überall in der Welt Menschen, die verlieren unsere Heimat. Aber wissen wir, was wir lernen müssen? Wo unsere wahre Heimat ist? Wo ist unsere wahre Heimat? Können Sie mir antworten? In Christus haben wir unsere wahre Heimat. Wir sind nicht, wie ein katholischer palästinensischer Nonne gesagt hat. Ich habe das in die Zeitung gelesen. Sie sagt, ich bin erst Palästinenser und dann bin ich Christ. Dann ist wir sind zuerst Christen, dann sind wir Sachsen. Ja, ich weiß, die Sachsen, die Freistaats, ich kenne die gut. Dann sind wir Sachsen, dann sind wir Bayer, dann sind wir Schwaben. Ja, die sind die drei, die besonders hervortut in ihrer Freistaat, nicht wahr? Und das ist richtig, ja, ich mag gerne im Sachsen sein und lernen über die sächsische Könige und so weiter, ja. Wir sind zuerst Christen. Und wenn wir nicht zuerst Christen sind, dann sind wir keine Christen. Ist das richtig oder falsch? Ja. Ich bin nicht Amerikaner zuerst, das kann ich Sie ganz und gar sicher. Und ich bin auch nicht erst Schwabe, auch wenn ich Schwäbisch spreche, wie Sie alle merken. Ja? Ja. Ja. Aber für Spätzle habe ich mich nicht anfreunden können. Es gibt Schwaben, die glauben, in Himmelreich gibt man nur Spätzle und Maultaschen. Und ich hoffe, dass Gott großzügig ist als das, ja. Wo liegt die Stadt so verlassen, die so voll sind? Alles sind weg. Alles ist weg. Und ich habe erlebt eine sehr sonderbare Erlebnis in Funkstadt in Hessen. Funkstadt war die erste Stelle, wo Chaim Weizmann, der erste Präsident von Israel, gearbeitet hat. In eine jüdische, das war eine Art von nicht Erholungsheim, das war eine Schule, kann man sagen, ein Internat, ein jüdisches Internat. Und die Bruder und Schwester in Funkstadt hat mir gezeigt, wo die Juden gewohnt haben. Merkwürdig. Die jüdischen Häuser sind alle verlassen. Niemand wagt sich hineinzuziehen. Niemand wagt sich, diese Häuser wegzureißen. Und hier stehen leer verlassene Häuser, wo Menschen vorher gewohnt haben. Dieses Bild werde ich niemals vergessen. Und ich denke auch an einen Bericht, den ich in einer deutschen Zeitung gelesen habe über Königsberg. Wie ein Deutscher war nicht erlaubt. Deutscher war nicht erlaubt nach Königsberg. Und er ging ungesetzlich über Litauen und kam in seine Mutterstadt. Und er hat gar nichts mehr gekannt. Alles war zerstört oder total neu aufgebaut. Nur ein Denkmal und ein Teil einer Kirche. Sonst war alles total entfremdet. Das zentrale Bild Franz Kafka, der Dichter des modernen Zeit. Die Entfremdung der moderne Mensch von sich selbst und auch von den Orten, wo er gelebt hat. Aber hier ist Jerusalem zerstört. Und Jerusalem ist zum Beispiel nach Talmud, die viel später kommt, die Zentrum der Welt. Und für jede Christ und jede Jude ist das Zentrum der Welt. Außer vielleicht für einen echten Katholik, wo Rom vielleicht wichtig ist, aber es sollte nicht sein. Sie ist wie eine Witwe, die Fürsten unter den Völkern. Und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Die Fürstin unter den Völkern. Wie kann das sein? Wissen Sie, heute glaubt man, alle Juden sind Genien. Ich ging in die Schule mit vielen Juden und die waren sehr viele dumme Leute dabei. Ja, kann ich das euch sichern? Früher hat man gesagt, die Juden sind minderwertig, jetzt sind die alle Genien. Die Tatsache, wer das glaubt, soll ein bisschen geschichtlich, ich bin erst promoviert Historiker, vergleichen Sie die Griechen mit den Juden in antiken Zeit. Die Griechen waren haushoch überlegen über uns in jedem Gebiet, in Denken, in Literatur, in Philosophie, in Theater, sie nennen die Gebiet, nur in ein Gebiet wollen wir Juden haushoch überlegen über die Griechen. Welches Gebiet? Glaubenssache, weil wir Gottes auserwählte Volk sind. Und was bedeutet Fürstin? Es bedeutet Erwählung von dem Herrn. Und wir gehören dazu, liebe Brüder und Schwestern. Und viel von uns haben das Gefühl, wir arme Christen, wir sind nur eine kleine Minderheit und die anderen haben das so gut. Wissen Sie, diese kleine Minderheit hat verschiedenen Gesicht
Aspekten. Ich sage immer wieder zu meiner Frau Rosemary, ich fühle mich wohl, unter Christen zu sein. Eine kleine, zum Teil belächelte Minderheit, von den Medien belächelt und von den Mitmenschen. Das ist zuerst eine Strafe Gottes. Eine Strafe, weil wir so wenig für die Juden getan haben. Wir sind in die Lage der Juden gesetzt. Eine kleine Minderheit belächelt von den anderen. Aber jede Strafe Gottes ist auch ein Angebot der Gnade.
Wollen Sie lieber im Gottesdienst gehen, wo die Frauen zum guten Teil da sind, ihren neuen Hut zu zeigen und die Männer ihre Geschäftsverbindungen zu machen? Das war gang und gäbe im 19. Jahrhundert, wo die Kirche voll war. Na, ich werde nicht in Frage stellen, ich kann nicht in die Herzen der Menschen sehen, aber ich habe keinen Zweifel, dass sehr viel dieser Christentum-Fassade war und sehr wenig echt war. Heute in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft zu gehen, muss man Mut haben. Gegen den Strom. Und das ist eine große Gnade, dass wir endlich in die Lage der Juden sind, dass wir wissen, wir sind ausgeliefert Gott und wir müssen gegen den Strom denken und leben. In die Strafe ist der Gnade. Und das war immer bei Israel der Fall und das hat Luther, das Zentrum der lutherischen Theologie, dass Gottes Gericht und Gottes Gnade eine unzertrennliche Einheit sind. Fürsten unter den Völkern, das sind Juden wie Christen. Und die eine Königin in den Lande muss nun dienen. Ist das nur Strafe zu dienen oder ist das Verheißung zu dienen? Jeremia hat sein ganzes Leben lang Gott gedient und sein Volk gedient. Heutzutage die Berufe, die schwierig Menschen zu finden sind, dienende Berufe. Jeder will sein Freizeit, jeder will alles machen für sich. Ich bin der Mittelpunkt meiner Welt. Dienen hat zwei Aspekte. Auf einer Seite dienen bedeutet hier unter Druck sein. Man muss dienen die Menschen, die herrschen über uns. Aber dienen hat einen anderen Aspekt. Jesus wäscht die Füße von seinen Jüngern ab. Natürlich, die Zeichenhandlung, die nicht wirklich verstanden ist im christlichen Abendland, hat eine viel tiefere Bedeutung. Er wird abwischen, der Staub, der Schmutz und den Tod von uns durch sein Kreuz, weil er die Reinheit Gottes ist. Aber er hat eine andere Bedeutung, die wohlbekannt ist. Jesus ist da zu dienen. Und Jesus hat nur gedient. Und Jesus ist nicht die Fürstin unter den Völkern, sondern Gott selber. Das bedeutet, Israel ist gezwungen zu dienen. Der Mensch soll nicht gezwungen zu dienen sein. Der Mensch soll von sich aus dienen wollen, weil Christus uns total gedient haben, dass wir unser ganzes Leben hinsetzen mit den Gaben, die wir haben, auch die Ungaben. Ich habe einen geistig behinderten Sohn. Seine Ungabe ist seine Behinderung. Er hat keinen Ellenbogen und er bringt Barmherzigkeit der Menschen raus. Und was tun wir mit diesen Leuten? Wir treiben den ab heute, nicht wahr? Im Namen der Mitmenschlichkeit. Israel ist gezwungen zu dienen. Wir Christen sollen nicht gezwungen zu dienen sein, weil wir die endgültige Diener haben, und das ist Christus, und Christus will uns in Dienst. Und was ist die wichtigste Dienst, das wir haben? Das Dienst der Verkündigung, der Glaube weiterzugeben. Das bedeutet nicht nur der Pfarrer und der Prediger, das bedeutet allgemeine Priestertum. Augustin definiert Nächstenliebe als Weitergeben von des Kreuzes geschehen Jesu, unser Heil und unsere Erlösung. Und dazu dann Diakonie, die dienen an den ganzen Personen. Ich glaube, wir enden mit dieser zentralen Aussage. Wir sollen nicht gezwungen werden zu dienen. Jeder von uns ist da zu dienen. Ich sage euch eines, wir haben viel ältere Leute unter uns. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste, auch wenn ich manchmal mich so benehme. Ja? Wissen Sie, dass Kommunismus und der Kommunismus in die Sowjetunion, der Glaube ist gerettet durch Omas und Opas und Oromas und Oropas, die ihr Enkel und Urenkel über Jesus erzählt haben. Sie haben ein ungeheuer zentraler Dienst, denn die Mittel, die ihr Kindergeneration, die wollen ihre Freiheit,
Sie wollen weg und sie wollen sie zu dienen, die Kinder, die Enkelkinder. Und das ist, wo sie ungeheuer Positives bringen kann. Und niemand kann mir sagen, er ist so alt. Wie alt war Mose, als er zurückkam? 80. Er fing an, als zentraler Diener Gottes mit 80 sein. Ich hoffe und bete, dass das auch eure Wege sein wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, du hast uns total gedient mit Leib, Geist und Seele, in total Gehorsam zum Vater, in total Hinwendung und Liebe zu uns. Und du rufst uns in diese dienende Nachfolge. Mach uns bewusst, wie wir dienen können. Unsere Gaben, unsere Ungaben, wie die in deinem Sinn verwendet werden können. Denn du willst durch uns deine erlösende Botschaft bringen an eine Welt, die glaubt, dass sie kluger ist als der allmächtige Gott. Wir danken dir, Herr Jesus, denn in dir haben wir Frieden. In dir haben wir Weisheit. In dir haben wir Zukunft. Und wir danken dir dafür. Amen.